Der Rock'n'Roll Podcast mit Fleming Jan und Eggers Peer am Mikro dran. Yo! Touch too much.
Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Folge 73. So viele Folgen haben wir das jetzt schon vor uns hergeschoben, was wir heute endlich mal anpacken. Wir haben immer mal wieder drüber geredet und gesagt, also eigentlich müssten wir auch mal darüber reden. Ja, also wir müssten jetzt auch mal, wie wär's denn mal mit einer Folge darüber? Und irgendwie haben wir immer gesagt, ja, wir haben nicht so richtig den Zugang, beide nicht. Es ist von uns beiden kein Herzblut-Thema. Aber es ist irgendwie doch so wichtig, dass wir drüber reden. Deshalb geht heute Folge 73 über den Punk.
Über den Punk oder über die Musikrichtung Punk oder über alles?
Über alles.
Über
denn alles hängt miteinander zusammen.
Alles ist miteinander verwoben. Alles
verwoben, genau.
Ja, ich muss gleich vorneweg sagen, das ist bei mir ganz komisch. Ich habe gerade noch, weil ich ja wusste, was auf uns zukommt hier, mir meine Punk-Playlist angehört.
Habe ich zum Beispiel schon mal gar nicht.
Nee, hast du keine Spotify-Punk?
Ich habe so viele Playlists, ich habe keine eigene Punk-Playlist. Die paar Sachen, die ich geil finde, sind auf meiner Rock'n'Roll-Playlist mit drauf.
Ja, bei mir ist es so, ich habe diese Punk-Playlist, da sind etliche Bands drauf, viele Sachen, die ich total geil finde. Mir fällt aber immer wieder auf, dass diese ganzen Punk-Größen und Klassiker und Legenden mich nicht überzeugen. Also ich habe ja damals, ich erzähle ja immer wieder gerne die Geschichte von meiner ersten musikalischen großen Liebe, dem Walkman mit der Kassette Highway to Hell.
Ja.
Wo es sofort Klick gemacht hat. Das Lustige ist ja, du gehst schon, weil ich die Geschichte schon so häufig erzähle.
Das ist wirklich unglaublich langweilig.
Das Spannende ist, dass ich die andere Kassette, die ich von dem Ex-Freund oder damaligen Freund meiner Mutter bekommen habe, war nämlich von den Sex Pistols, die Kassette Nevermind the Bollocks,
ja.
Here are the Sex Pistols. Die lief auch recht viel in dem gleichen Walkman, die mich aber nie gecatcht hat. Also ich kenne die und da sind auch zum Beispiel auf meiner Punk-Playlist etliche Songs davon. Aber eigentlich skippe ich die immer weiter. Ich weiß auch gar nicht so richtig, woran das liegt. Ich kann es gar nicht so beschreiben. Also eine Sache, die mir so aufgefallen ist, ist glaube ich grundsätzlich, dass ich bei vielen Punk-Sachen den Sound, diese Produktion, es ist sehr, also gerade bei diesen alten, bei den Sex Pistols, auch bei, muss man, ne, wir haben letztes Mal gesagt, zwischen musikalischer Gotteslästerung und Denkmalpflege, jetzt kommt nämlich die Gotteslästerung. Ich finde auch die Ramones ist mir nicht rotzig und dirty genug.
Also das Ding ist ja,
holt der Sound nicht so ab.
Es gibt ja den Punk, gibt es ja nicht. So, das muss man jetzt gleich mal festhalten, sondern es gibt viele verschiedene Richtungen, viele verschiedene Strömungen, viel Streit um den Punk, im Punk, dass man das gar nicht alles klären und erzählen kann. Deshalb ganz wichtig, dass wir an dieser Stelle einmal sagen, wir tun hier nicht so, als hätten wir mega Ahnung davon. Das haben wir nämlich nicht.
Nö.
Und ich glaube auch tatsächlich nicht, dass man den Punk an sich kurz und knapp in so einer Podcast-Folge mal, ich sag mal so, in 43 bis 45 Minuten erklären kann. Man kann einen kleinen Einblick geben, das versuchen wir jetzt mal. Also Punk-Anfänge waren so Ende der 60er, der Durchbruch war Mitte, Ende der 70er und sowohl UK als auch US beanspruchen beide so die Entstehung so ein bisschen für sich. Ne? Das eine war das CBGBs, das war auf der Bowery in Manhattan in New York ein Club, wo Punk mit entstanden ist. Das andere war das Sex in London, das war der Club von Vivian Westwood, von der Modedesignerin. Und da ist eben auch sehr viel Punk eben in London und in Großbritannien entstanden. Und dann gibt es eben die typischen, was du gerade auch schon gesagt hast, genau die beiden. Nämlich einmal UK ist natürlich die Sex Pistols und US sind die Ramones. Das sind so ein bisschen die Flaggenträger in Sachen Punk auf verschiedenen Seiten des Teiches. Soweit ganz, ganz grob.
Wenn ich da kurz, entschuldige mich, wenn ich da kurz einhaken darf, kannst du mir einmal diesen dicken Textmarker geben, dass ich uns unser Getränk nebenbei öffnen kann? Und die zweite Sache, die ich dazu sagen will, ist, dass es da ja aber schon, also ganz grob, aber auch da wird es ja tatsächlich auch schon sehr, sehr spannend, weil genau da ja die Diskussion dann auch in die Richtung geht, ist Punk eigentlich eine Musikrichtung oder ist es eine politische Bewegung? Weil das ist
genau,
ja, das bei den Ramones in den USA war es ja eher, oder soweit ich das weiß aus meinem gefährlichen Halbwissen, aus dieser wunderbaren ZDF-Doku, die ich noch im Kopf habe, dass es da eher eine musikalische Bewegung war, dass man eben Musik anders gespielt hat. Oder ist es eine politische Bewegung, wofür ja eher die Sex Pistols dann standen mit, ja, ich sag mal, die Arbeiterklasse begehrt auf, no future, ne, wir sind genau. Nur Arbeitslosigkeit und so weiter und so fort. Und da ist ja schon was, ich glaube, da könnten sich richtige Punk-Experten die Köpfe rauchig diskutieren, aber auch wunderbar streiten und beim Bierchen den ganzen Abend drüber diskutieren, absolut, woher kommt's und demzufolge auch, was ist am Ende dann eigentlich Punk? Weil wenn ich sage, diese politische Dimension gehört für mich dazu, dann ist ja ganz viel von der Musik, die nach Punk klingt, gar kein Punk.
Genau.
Also, du verstehst, was ich meine.
Also es ist ja auch, das hat man ja früher auch gesagt, wenn in der Stadt die Jungs rumsaßen mit ihren Irokesenschnitten und den Springerstiefeln und den Bundeswehrjacken, ganz oft hat man gesagt, da hinten sitzen wieder die Punks, ne? Weil man es verallgemeinert hat. So, nun, es gibt ganz viele Strömungen, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, das eine ist sehr viel mehr politisch motiviert als das andere. Aber es kommt alles ursprünglich aus dieser Arbeiterklasse. Man hat eben wenig Aussicht gehabt, irgendwie aus dieser Rolle rauszukommen. Und man prangert eben die Entwicklung an, die soziale Entwicklung in seinem eigenen Land. Und das ist, glaube ich, hauptsächlich eben die englische Version des Punk, dass man sagt, wenn du in der Arbeiterklasse geboren bist, kommst du da auch einfach nicht raus. Und es ist so eine Generalabrechnung mit dem System.
Genau. Zwischenzeitlich habe ich unser Getränk aufbekommen. Es ist ein Heavy Brutal Bier. Das, was steht hier? Heavy Metal Infused Beer since 2018.
Na, siehste. Cheers an dieser Prost. Stelle.
Vielleicht würde ich da ganz gerne gleich schon einen meiner Songs mit mal einspielen. Denn ja, das fand ich ganz spannend in dieser ZDF-Doku, die ich dunkel erinnere, weil es schon ein bisschen her ist, die ich aber sehr empfehlen kann, weil es wirklich geile O-Tongeber sind, also von Henry Rollins über Leute von Rancid, über hier, wie heißt er, von Green Day, Armstrong.
Billy Joe Armstrong.
Billy Armstrong. Also sehr viele Leute, die lustige, spannende Einblicke in die Punk-Bewegung gegeben haben. Und mehrere, unter anderem John Five, Gitarrist bei Manson und bei Rob Zombie, der hat gesagt, dass für ihn so dieser erste Urknall musikalisch, wo er zum ersten Mal etwas wie Punk gehört hat, gar kein Punk-Song ist, sondern von The Kings, You Really Got Me Going. Oh yeah! Und dass er sagt, und da waren mehrere andere, das war so für ihn so, dass er das erste Mal Rockmusik gehört hat, die er kannte, aber dachte, das ist irgendwie anders. Das klingt anders von dem ganzen Style, wie das gespielt ist, und dass da was in ihm passiert ist sozusagen.
Und es gibt ja ganz viele Umfragen zu jedem Thema und es gibt auch eine Umfrage darüber, was ist eigentlich die Hymne des Punk? Und da kommen wir dann tatsächlich doch wieder zu den Sex Pistols zurück. Es ist nämlich Anarchy in the UK. Und bei den Sex Pistols ist es nämlich so, da lebt ganz viel vom Bassisten, von Sid Vicious, der eben quasi der Punk ist an sich.
Genau, und du hast gesagt, du hast einige Fakten über Sid Vicious schon mal gesammelt und mal ja, zusammengebastelt, ne? Da hören wir doch einfach mal rein.
Es ist die Geschichte vom Bassisten der Sex Pistols, Sid Vicious. John Simon Ritchie war der größte Fan der Sex Pistols, verbrachte jede freie Minute im Sex, einem Laden, der Designerin Vivian Westwood und Produzent Malcolm McLaren gehörte und in dem der britische Punk seine Wurzeln hatte. Hier erfand der schmächtige Junge angeblich den Tanzstil des Publikums bei Punkkonzerten, den Pogo. Seinen Künstlernamen bekam er dann übrigens vom Hamster seines Kumpels Johnny Rotten. Als der ihm ins Bein biss, sagte er, Sid ist wirklich böse, Sid ist vicious. Yeah, yeah. Sex Pistols hatten nur ein gutes Jahr, und zwar 1977, als Sid Vicious Glenn Matlock ersetzte. Nie war ein Bassist so wichtig für eine Band wie hier. Aber wer mit gerade mal 20 derartig auf der Kante surft, der fällt irgendwann vom Brett. Seine Nemesis hieß Nancy Spungen, ein Groupie, das sich seit sie 15 war prostituierte, um ihre Heroinsucht zu finanzieren. Sie hielt Sid eine Spritze unter die Nase und fragte, bist du ein Mann oder ein Junge? Damit war es um ihn geschehen. Er war dauerhigh, konnte nicht mal das erste Album der Band mit einspielen und die Sex Pistols trennten sich nicht mal ein Jahr nach seinem Einstieg. Ohne Sid waren sie einfach nicht komplett. Der Rest seines Lebens war Heroin und Gewalt. Er begab sich zwar in eine Entzugsklinik, aber er wurde danach von seiner neuen Freundin Michelle Robinson mit einer Willkommensparty begrüßt. Anwesend war auch seine Mutter Beverly und sie hatte ein Geschenk für ihn. Reines Heroin. Für einen Mann, der gerade aus dem Entzug kommt, ein Todesurteil. Sid Vicious überlebte die Party und die Nacht nicht und starb mit nur 21 Jahren durch die Drogen, die seine Mami ihm gekauft hatte. Ein Idol war tot und sein Manager Malcolm McLaren hatte es mal auf den Punkt gebracht. Wenn Johnny Rotten die Stimme des Punk ist, ist Sid Vicious die Einstellung, die dahinter steckt.
Boah, eisenhart.
Ja, das ist die Story und das ist halt wirklich krass. Also das ist das, warum immer ganz viele sagen, Sid Vicious ist quasi der Punk, weil es ist kurz, schnell, schmutzig, aber eben auch schnell wieder vorbei.
Das ist ja auch wirklich was also einer meiner besten Buddies, der ist irgendwie großer Ramones-Fan und das vergisst man dann ja häufig, dass diese Musiker von früher wirklich aus der Gosse kamen. Ne? Die haben sich da teilweise prostituiert und was weiß ich noch alles. Das ist einfach auch, also das ist dann immer die Frage, was gehört da am Ende wirklich dazu? Ist es irgendwie eine Gitarre in einem bestimmten Stil zu spielen? Ist das Punk? Oder ist eben eine gewisse Lebenseinstellung oder eine politische Einstellung Teil dieser Sache? Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ein Problem, das ich habe, warum ich Punk nie gekriegt hat, ich habe immer das Problem mit politisch aufgeladener Musik. Also ja. Die emotionalisiert mich nicht so. Ich bin da so ein, ich würde fast sagen, wie man es aus den sozialen Medien ja kennt, die Themen, die polarisieren, sind irgendwie emotionale Liebesgeschichten, was weiß ich, also was sich beim Herz oder dem Wurzelchakra erwischt. Und da ist, sag ich mal, der klassische Rock textlich einfach näher bei mir als irgendwie Kritik an der Queen und dem United Kingdom oder was weiß ich. Also deswegen glaube ich, dass das einer der Gründe ist, dass Punk mich nie so überzeugt hat. Also zumindest dieser Ur-Punk.
Bei mir gab es so einen Aha-Moment in Sachen Punk. Und der war, als ich die Broilers interviewt habe. Die Broilers sind ja quasi, gelten immer noch so ein bisschen als Punk-Nachwuchs hier in Deutschland. Irgendwie, wo man hofft, dass sie irgendwann mal die Hosen, die Ärzte ersetzen können. Und die waren jetzt schon ein paar Mal bei mir. Und als sie das allererste Mal da waren, haben sie gesagt, wir sind Skinheads. Und da habe ich richtig zusammengezuckt und dachte so, wow. Weil für mich damals als kleiner, naiver Trottel von Dorf, als Ostfriese, die Skinheads waren für mich Nazis. Das waren die mit den abrasierten Schädeln, mit den Springerstiefeln. Das waren für mich die Skinheads. Aber Skinheads haben ja überhaupt nichts mit Nazis zu tun. Da haben sich wieder mal, das machen die ja gerne, die Nazis irgendwo rangehängt und quasi eine Strömung für sich versucht, sich wegzunehmen. Ne, das waren diese Klamotten damals, diese Fred Perry, haben ja dann ganz viele Nazis auch angehabt. Und Fred Perry hat ja ein Riesenstatement immer rausgemacht, so, hallo, nein, 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 wir nicht, gar nicht, Gegenteil, eher links. Ne? Und damit hat es tatsächlich angefangen. Ne? Das ist eine eher linksgerichtete Kultur, diese Skinheads, die sich eben im Punk der 70er Jahre in Großbritannien gegründet hat und aus dem Oi-Punk kommt. Und dieser Oi-Punk, das ist dieses Oi, das ist so ein englischer Slang-Ausdruck, der steht für Hey oder für Hallo und wird aber auch mit dem englischen Wort Joy, also Freude, in Verbindung gebracht. Und es gab eine Oi-Compilation, das ist im Jahr 1981, die hieß Strength Through Oi. Und das ist eine Anlehnung an Strength Through Joy. Das ist die englische Übersetzung von Kraft durch Freude und das war ja der Name einer NS-Freizeitorganisation. Und der Name dieser Combination hat auch dafür gesorgt, dass das immer durcheinander gebracht wurde, weil die gesagt haben, hier, die haben das doch genannt wie damals die von den Nazis, also sind das Nazis. Und das war aber ein absolutes Missverständnis und war ein Riesenskandal und deshalb wird das immer vermixt. Aber eigentlich sind Skinheads, wirklich ist das eine politische Strömung aus dem Oi-Punk, der sich eben Anfang der 80er in Großbritannien quasi abgespalten hat vom normalen Punk. Das war so von den Jugendlichen der Arbeiterklasse. Die haben nämlich gesagt, irgendwie die Sex Pistols oder auch The Clash, das ist der Ausverkauf dieser Bewegung. Das ist der Ausverkauf dessen, wofür die Arbeiterklasse eigentlich steht. Und das ist dieser Oi-Punk. Und die tragen normalerweise nämlich auch gar nicht unbedingt immer Springerstiefel, sondern eher solche dicken Botten, solche Budapester-Schuhe mit dicken Sohlen, weite Jeans, Weste gerne auch und haben eben die Haare aber immer nur so anrasiert, ne? Seiten und hinten anrasiert, aber oben ist eigentlich immer noch was dran. Und das sind die Leute, die eben vom Oi-Punk kommen und dafür stehen die Broilers. Und das hat mich damals echt gekriegt, weil für mich war Skinhead immer rechts und eigentlich sind Skinheads genau das Gegenteil, nämlich eine linksgerichtete Strömung, die eben aus dem Punk entstanden ist und eben diesen Oi-Punk übergegangen
ist. Ich weiß es gar nicht, das ist jetzt tatsächlich gefährliches Halbwissen oder gar kein Wissen. Ich weiß, früher hat man immer erzählt, an den weißen Schnürsenkeln kann man erkennen, aber dafür bin ich zu wenig. Also ich bin zwar mittlerweile unfreiwilliger Skinhead, hätte ich fast gesagt, aber...
Das gab es damals auch. Das Rot irgendwie waren die Nazis und Weiß waren die...
Ja, oder umgekehrt, oder? Ich weiß es gar nicht
mehr. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Aber an den Schnürbändern der Stiefel, ja, das stimmt. Aber selbst das, also es hat mir damals eben dann auch Sammy von den Broilers erzählt, dass er sagte, die eigentlichen Skinheads, die aus dieser musikalischen Bewegung, die tragen gar keine Springerstiefel, sondern die tragen eben diese Schuhe mit den hohen Sohlen, die weiten Hosen und diese Skinheads ist auch nur eine Splitterbewegung daraus.
Du bist ja ein paar Jahre jünger als ich. Hast du in deiner Jugend wirklich so Bands gehabt, die du mit Punk assoziiert hast, die dich begeistert haben?
Eine. Und tatsächlich zwar? Bad Religion.
Okay,
Bad spannend. Religion war das Einzige, wo ich sage, und den würde ich heute auf jeden Fall draufpacken. Cool, dass du mich gefragt hast direkt. Der Punkrock-Song ist mega. Davon hatte ich auch ein T-Shirt von Bad Religion, aber das war voll meine Jugend.
Ich weiß, dass die Mädels bei uns, die coolen Mädels in der Klasse, die waren auch so Bad Religion-Fans.
Hat natürlich damit gar nichts zu tun in meinem Fall.
Ja, bei mir schon, weil ich diese CD gekauft habe und ich wirklich, du kannst dir nicht vorstellen, wie hart ich die mochten wollte. Und es hat einfach nicht funktioniert. Ich hätte so gern mit den Mädels in dem Alter irgendwo noch nach
eine Gemeinsamkeit
Schule,
gefunden.
Genau, auf der Parkbank gesessen.
Die T-Shirts getauscht.
Genau, und einfach nur da gesessen und Bad Religion Songs gehört. Aber Bad Religion hat mich bis heute auch nicht.
Also, hat dich denn irgendwas gekriegt in Sachen Punk? Irgendwas?
Das ist ganz spannend, weil das in dieser ZDF-Doku auch aufgegriffen wurde. Ich hoffe, man findet sie noch bei Arte oder bei ZDF. Ich klinge wie so ein totaler Affe. So, bei Arte findet man die vielleicht noch. Wenn ihr tief in den Untiefen, wo ich mich rumtreibe, bei Arte und mich mit Kultur beschäftige, werdet ihr diese Dokumentation vielleicht noch finden. Ansonsten werde ich euch kurz einen Abriss geben. Nein, da fand ich ganz spannend, dass dieser zweite Frühling den Punk erlebt hat, über den ich an einige Punk-Bands gekommen bin, nämlich die Skater und die Surf-Videos. Also die bei uns früher, ne, jetzt für die eine jüngere Hörerin und den einen jüngeren Hörer, den Zeiten bevor es Internet gab, gab es ja so klobige Dinger, die man in so Geräte geschoben hat, wo man dann Filme und Sequenzen auf dem Fernseher, das ist dieses alte Ding im Wohnzimmer, was bei mir noch bei Vatern im Fernsehschrank stand, wo er den Schneiden. Aber auf Videokassette hatten wir das, ist das viel bei uns rumgegangen. Also diese alten Skate- und Surf-Videos oder auch dann bei diese ersten Vorläufer von Jackass, wo Leute dann, das war in den Skate-Videos auch immer, wo so einfach irgendwelche Crashs oder mit irgendwelchen Einkaufswagen in die Ramp oder so. Und da war immer recht viel so Punk-Mucke drunter und so bin ich dann an einige Sachen gekommen. Und dann natürlich Green Day und Offspring, wobei das auch mich nicht wirklich überzeugt hat. Also Offspring haben wir natürlich mega viel gehört. Aber
ist das Punk?
Das ist nämlich genau die Frage, die ich hier stellen wollte.
Nee. Also ich muss auch sagen, also du hast ja deine ganz eigene Meinung zu Green Day, die ich nicht teile. Ich finde Green Day schon ganz geil, aber also ich glaube, Green Day wäre das, was ich unter Punk-Rock auf jeden Fall machen würde. Weil es ist eigentlich Rockmusik mit so einer punkigen Attitüde, also auch wie zum Beispiel Billy Joe Armstrong einfach aussieht. So, aber ich sag mal, die machen auch politisch motivierte Musik ein Stück weit. So, wenn du an American Idiot zum Beispiel denkst. Aber irgendwie auf eine andere Art als die Sex Pistols oder...
Also in dieser Doku sagen die, das ist jetzt diese Quintessenz, die bei mir hängen geblieben ist, dass Green Day so ein bisschen dieses Schicksal von Nirvana teilt, dass sie halt eigentlich eben schon Punk sind, aber weil sie so erfolgreich, so schnell waren, so durch diese Maschinerie gedreht worden sind, dass sie eben völlig unglaubwürdig in der Szene sind.
Genau.
Und man ihnen deswegen da kenne ich mich mit ihnen zu wenig aus, so ein bisschen immer zu Unrecht unterstellt, sie sind gar keine Punks, aber dass sie eigentlich in ihrer Ursprungsidee zumindest, klar, das ist dann auch, wann waren die Sex Pistols? 78, 77?
Ja.
Natürlich 94, 95, fast 20 Jahre später, oder wann war das erste? 92?
Ja, ungefähr, aber 94 Dookie und so.
Genau, also ist natürlich auch eine andere Zeit. Aber dass du da natürlich mit einer anderen politischen Einstellung rangehst, aber dass sie das im Ursprung schon gewesen wären, aber eben durch diesen Riesenerfolg und gleich die Industrie drauf und damit können wir Geld verdienen, dem so ein bisschen, ja.
Aber das ist zum Beispiel ja auch so eine spannende Metaebene, wenn du dir mal überlegst, klar, Ende der 70er, Anfang der 80er, politisch motiviert in Großbritannien, was da alles los war. Wenn du dir anguckst, wie auch die Weltpolitik damals aussah und wenn du dann gehst, ins Jahr 1994, Alter.
Techno.
In 1994 war alles cool. Wirklich, ich glaube, es gab weltweit, wenn man sich das geschichtlich anguckt, keine Zeit, die von jetzt, ich sag mal, ein paar Sachen abgesehen wie Jugoslawienkrieg oder so, die aber so ruhig war ansonsten, gesamtgeopolitisch, wie die 90er Jahre. 1994 ist Dookie, glaube ich, rausgekommen von Green Day. Worüber wolltest du dich groß beschweren? Gerade wenn du aus den USA kamst. Es war alles okay. Es lief alles mit im Vergleich, ne? Immer im Vergleich zu dem, was wir zum Beispiel heute erleben, was man eben auch in den 70er, 80ern gerade noch erlebt hat. Da hast du auch eine andere Motivation dahinter gehabt.
Genau, und es fällt natürlich auch viel schwieriger, glaubwürdig gegen irgendwas zu rebellieren, wenn
alles
wenn,
gut ist.
Ja,
also ich wiederhole mich gerne in Anführungsstrichen.
Genau, aber ja, deswegen, die Bands, die liefen bei uns viel, aber so richtig. Ich weiß, dass ich ganz viele Liebeskummer mit 15 Partys hatte, wo Offspring lief und wo dann die, auf die man den ganzen Abend und die ganzen Wochen gehofft hatte, dass heute wird zumindest mal
geknutscht.
Heute wird zumindest mal gesprochen.
Ah, oh.
Das Schritt eins. Oh, yeah, also natürlich hatte man gehofft, dass sie einem entgegenspringt und sagt, jetzt endlich, ich habe mich monatelang genauso wenig getraut wie du. Aber heute weiß ich, ich falle dir um den Arm und wir knutschen, bis die Lippen wund sind. Aber ja, da weiß ich, da war so Offspring so ein bisschen der Soundtrack dazu.
Das heißt, du nimmst dem Punk jetzt auch ein bisschen übel, dass er dein Liebesleben nicht mehr gepusht hat.
Genau.
Hast du eigentlich von ihm mehr erwartet?
Ich weiß nicht, ob ich es erwarte. Er hofft auf jeden Fall. Das definitiv. Ja. Aber ja, ich weiß nicht. Ich habe ein sehr zwiespältiges Verhältnis zum Punk auf jeden Fall.
Also ich bleibe auch dabei, es ist nichts, was mich irgendwie nach vorne gebracht hat, was mich groß geprägt hat, wo ich sagen muss, da muss ich jetzt ganz, ganz viel noch drüber reden. Ich hatte Bad Religion, die ich gut fand, ich mag die Broilers, ich war auf dem Broilers-Konzert, das heißt, ich war auch mal auf dem Punk-Konzert und das hat mich sehr, wie gesagt, was die zu erzählen hatten, das fand ich sehr interessant, eben über diesen Oi-Punk, hat für mich eben dieses Aha-Erlebnis gehabt mit den Skinheads, dass ich das richtig einordnen konnte. Dafür bin ich dankbar gewesen, das Konzert war auch mega, deshalb tue ich heute übrigens noch auf die Liste meine Sache von den Broilers, aber bitte immer in der Live-Version. Weißt du, was mir gerade einfällt? Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den nicht schon mal drauf gepackt habe. Musst du gleich mal gucken.
Ich glaube, der ist noch nicht drauf. Ich wollte dich auch grundsätzlich kurz noch fragen, so diese deutschen Punk-Granden, Ärzte, Tote Hosen, wie ist dein Verhältnis zu denen?
Also ich bin immer, es gibt ja bei den Ärzten und Hosen geht es ja eigentlich immer, also die Diskussion hatten wir glaube ich auch schon mal, dass es immer entweder oder ist. Also dass man früher ja eigentlich gesagt hat, man war entweder Team Hosen oder Team Ärzte. Auch da hat mich das nie so getroffen. Ich war nie ein Riesenfan. Wenn, dann würde ich sagen, eher die Ärzte als die Hosen. Ich mag die Mucke von denen, aber ich finde, dass beide mit ein, zwei Ausnahmen nicht ansatzweise so gesellschaftskritisch unterwegs sind wie der britische oder teilweise auch der US-amerikanische Punk.
Ich muss sagen, ich kann mit den Hosen gar nichts anfangen. Ärzte habe ich live gesehen, fand ich mega, aber ist keine Musik. Also bei den einen nicht, bei den anderen nichts, was ich mir irgendwie privat so anhöre. Was lustig ist, ist, dass es jetzt, mir fällt jetzt auf, in dieser Folge könnte man den Eindruck kriegen, dass ich oder wir diese Musik nicht mögen. Mir fällt jetzt ein, wenn ich eben meine ellenlange Punk-Playlist durchhöre. Es gibt ja auch noch diesen europäischen, also The Hives.
Das ist auch noch Punk? Ist das nicht Ska?
Nein, das ist auf keinen Fall Ska. Okay, Ska gut. Ist ja, also deswegen, da ist ja die Frage, wo ist da die Grenze? Aber das ist ja Punk-influenced auf jeden okay, Fall, so würde ich jetzt sagen.
Ja, die richtigen Schuhe haben sie an.
Ja, deswegen ist es irgendwie ganz komisch, weil ich diesen, deswegen meine ich auch am Anfang, diesen Ur-Punk, diese Ursuppe,
ja,
ist überhaupt nichts für mich. Aber so viel, was sich daraus entwickelt und ergeben hat, feiere ich total.
Ich höre ja zum Beispiel auch super gerne Green Day. Aber um nochmal ganz kurz zurückzukommen, und da gibt es jetzt mit Sicherheit ganz viele andere Meinungen dazu.
Die sind aber alle falsch.
Nein, nein. Aber für mich war das Ende der Toten Hosen als Punkband bildlich besiegelt mit dem Auftritt von Campino bei der Echo-Verleihung, als er auf die Bühne kam und die Geschichte mit Kollega und Farid Bang angeprangert hat. Kannst du dich daran mhm. erinnern? Das war das Gegenteil von Punk. Der Typ stand in Armani gekleidet mit Schuhen für, ich glaube, 300 Euro auf der Bühne und hat was vorgelesen. Und jetzt sagen immer alle so, aber immerhin hat er überhaupt was gemacht. Ja, na klar, richtig. Aber das war so minus Punk. Weil wenn du Punk bist und sagst, was die beiden Penner da gerade abziehen, ist das allerletzte, dann gehst du auf die Bühne und sagst das, aber nicht in Armani-Klamotten. Stellst dich da nicht hin, bist ruhig und liest was vor vom DIN-A4-Zettel. Das war für mich sowas von gar kein Punk. Da war spätestens vorbei mit Punk. Das ging ja einher mit, dass die Toten Hosen eigentlich sowieso nur noch Deutschschlager mit lauter Gitarre gemacht haben. Also ganz ehrlich, das, was die da als letztes an Mucke abgeliefert haben, hatte für mich auch schon gar nichts mehr mit Punk zu tun. Was ich cool fand, um das Ganze positiv abzuschließen, ist die neue Scheibe von den Hosen, Scheiß Wessis. Hast du die gehört?
Nee.
Musst du mal reinhören. Scheiß Wessis und das Gegenstück von Materia, Scheiß Ossis.
Okay.
Richtig gut. Das ist wirklich wieder mal richtig gut, das ist pointiert, das ist musikalisch geil und pass auf, das packen wir noch mit drauf, wenn wir jetzt schon dabei sind, ich spiel's dir auch an und dann packen wir das heute auch noch mit auf die Liste, weil ganz ehrlich, das hat mich total versöhnt mit den Toten Hosen. Ich hatte die auch im Interview hier und hatte das Gefühl, die sind richtig sauer gewesen, als ich sie gefragt habe, ob das alles noch Punk ist, was sie machen, waren die richtig böse mit mir. Ich finde aber, diese Frage muss halt erlaubt sein, wenn du solche Musik machst, wie sie eben wie Tage wie diese ja, und so gemacht haben. Aber Scheiß Wessis hat mich wirklich sehr mit denen wieder versöhnt. Hurra, hurra, wir Scheiß Wessis machen immer alles klar. Scheiß Wessis gehen hier jedem auf den Sack. Wir Scheiß Wessis waren schon lange vor euch da. Das ist wirklich gut. Also vor allen Dingen, hör beides. Hör Scheiß Wessis von den Hosen und Scheiß Ossis von Materia. Das ist wirklich gut gemacht und es ist gesellschaftskritisch. Es ist mit einem Lächeln, sie verarschen sich beide quasi selber und es ist auch wieder musikalisch geiler. Also hat mich sehr versöhnt mit den Toten Hosen.
Ich würde noch zwei Sachen, die eine kann ich nicht auf die Liste tun, weil es das tatsächlich bei Spotify nicht gibt, aber ich würde es jedem unserer Hörer mal ans Herz legen. Aus dem Punk hat sich auch der Hardcore entwickelt und damit Black Flag. Black Flag ist tatsächlich die Band, wo Henry Rollins gesungen hat. Allerdings auch da wieder das Problem, zu dünn für mich von der Produktion, nicht gut genug. Es gibt aber ein Album, das gibt es tatsächlich nur zu kaufen als Album. Vielleicht liegt es daran, weil die Kohle von diesem Album mal als Spendenaktion war an die West Memphis 3. Das sind so angeblich drei geistig minder bemittelte Jugendliche, die fälschlicherweise des Mordes angeklagt sind. Und da sind diese ganzen Black Flag Songs mit allen möglichen Granden der Metal-Szene nochmal neu mit Henry eingespielt, also mit Corey Taylor von Slipknot, mit Nick Olivieri von Queens of the Stone Age, mit Tom Araya von Slayer, mit Ice-T, mit Lemmy, also diese ganzen alten Songs, mal richtig geil, modern, mit einem geilen Sound aufgelegt und das würde ich jedem mal ans Herz legen, wenn er diese Scheibe Rise Above, da kann man auch bei YouTube sich Videos angucken, ich werde auf unserer Facebook-Seite auch mal einen Song davon, ich glaube, der Police Story heißt, der mit Ice-T, den gibt es bei YouTube hochladen, das ist sehr geil. Und ansonsten, wie gesagt, ist es bei mir eher so, die Songs, die oder die Bands, die von Punk beeinflusst sind, deswegen tue ich nochmal die Murder Dolls drauf, mit I Take Drugs, eine simple Message. Auch nur 1,56 lang.
Das ist immer gefühlt auch nur das. die ganze genau. Zeit.
Lustigerweise finde ich das ja völlig faszinierend. Wir haben schon mal drüber gesprochen, dass ich das diesen Style geil finde von diesen Goss-Männern. Ich würde mich das nie trauen, in Strapsen völlig bleich geschminkt irgendwo durch.
Wobei ich würde es wirklich gerne.
Ich weiß, da bist du glaube ich nicht alleine. Das würden glaube ich etliche sich alle 11 Finger nachlecken.
Ja. Ich spreche mal mit deiner Freundin, ob wir da irgendwie was machen können.
Aber ich glaube, es würde mir wahrscheinlich nicht stehen.
Gerade deshalb würde ich das wirklich gern sehen.
Machen wir noch eine Fuck vor?
Ja,
zum Fuck Thema vor Punk.
Du fängst an.
Ich habe die Geschichte schon mal erzählt, ich erzähle sie nochmal, weil sie so ziemlich das Widerlichste war, was ich in meinem ganzen Leben erzählt habe. Kassierer sind Punk.
Mhm.
Punk, Kassiererkonzert, Hannover, Faust, lange Warteschlange.
Das hat der Dude, der immer mit seinem riesen Bierbauch nackt ist und man immer die Kimme sieht. Ne?
Genau, das ist aber nicht das Ekligste. Auch der Handschuh des Grauens ist nicht das Ekligste, wo der Bassist den Sänger fistet auf der Bühne und den Handschuh ins Publikum wirft und dazu sagt, wer mit dem Handschuh im Mund auf die Bühne kommt, kriegt unser neues Album. Es hat ungefähr 20 Sekunden gedauert, bis der erste Typ auf der Bühne mit
und dem... Und das ist nicht das Ekligste?
Das kann ja jeder, ne, kann ja jeder für sich selber entscheiden, was er das Ekligste findet. Ich fand, das Ekligste waren die Punks, die mit ihrem 1,5 Liter Tetrapack an dieser langen, 200 Meter langen Warteschlange lang gegangen sind und bei jedem sich einen Schluck geschnorrt haben von dem Getränk, wo sie warten. Und dann am Ende aus diesem völlig, das war irgendwann auch im Winter, kalt durchgesifften Tetrapack, wo irgendwie von 200 Leuten Speichel und von Wein über Dings. Sky fanden sich am Ende dieser Schlange diesen Rest des Tetrapacks reinzudübeln.
Boah!
Da kannst du jetzt sagen, was ekliger ist. Der Handschuh, der bei Wölfi im Hintern war oder der Tetrapack. Ich sag mal, so stelle ich mir die Hölle vor, wo du nur zwischen diesen beiden Alternativen wählen kannst.
Folgenname von mir, der Vorschlag ist der Handschuh des Grauens. Ist das noch Punk?
Der Handschuh des Grauens, das ist tatsächlich sehr gut.
Ist das noch Punk? Bei mir auf der Fuck vor ist, mir wird Punk, das haben wir ein bisschen angerissen, glaube ich, zu oft als Label missbraucht. Einfach gegen alles zu sein, ist nicht Punk. So. Und es wird sich viel dahinter versteckt, dass Leute einfach nur unzufrieden sind und rumrotzen wollen über alles, über die Gesellschaft, über die Politik und dann sagen, ja, das ist ja Punk. Nee, das ist es nicht. Also das ist kein Label, sondern das muss man schon irgendwie auch mit Leben und mit Musik füllen. Man kann sich nicht einfach über alles beschweren und dann sagen, ich bin ein Punk.
Das stimmt. Ich muss noch eine Situation erzählen. Es gibt immer die Frage oder die Diskussion, ist Punk eigentlich tot? Und ich habe mal in Bremen am Hauptbahnhof gedreht und davor ist so eine Fußgängerzone und da saßen irgendwie drei Punks und, also nicht ausgedacht, die Geschichte, da ist ein Fahrradfahrer an ihnen vorbeigefahren durch diese Fußgängerzone. Und da haben die Punks ihn angepöbelt. Das ist eine Fußgängerzone hier. Wow. Wo ich tatsächlich dachte, Punk ist sowas von tot. Ja. Also das ist wirklich, also wenn man sich eine Frage stellt, dann...
Ist auch deutsch. Ist auch deutscher Punk.
Das sind die deutschen Punks.
Ja, das sind die deutschen Punks. Das ist Beamtenstatus. Das muss auch mal sein. Was ich immer super fand, war, die Punks, die in der Stadt waren und dann immer nach Geld gefragt haben, die haben nie Familien mit Kindern angesprochen. Ist dir das mal aufgefallen? Das ist eine Regel bei denen. Die haben immer, also die sitzen dann ja da und fragen dich auch immer wirklich sehr freundlich, ob du ein bisschen Geld über hast. Und die fragen nie Familien mit Kindern. Die sprechen immer nur Leute an, die eben keine Kinder haben.
Und das ist jetzt ein Fuck vor oder ist das ein gutes vor?
Nee, das finde ich gut.
Ah, okay.
Das war nur als Punks, die in der Stadt sind, also. kurze Replik. Mein Fuck vor, mein zweiter ist, mir ist es ab und an, das haben wir eben auch angesprochen, zu laut, zu rotzig und zu dreckig. Und das führt am Ende nämlich zu einer unsauberen Produktion, wie du es auch schon gesagt hast, dass es am Ende einfach nicht mehr geil klingt.
Ja, das kann sein.
Und das ist dann für mich so eine Art der Produktion, wo ich sage, ja, meinetwegen, aber finde ich dann einfach nicht geil.
Ja.
In diesem Sinne.
In diesem Sinne, ja. Namen haben wir?
Hat gar nicht wehgetan jetzt. Wir haben es 73 Folgen rausgeschoben. Wir haben, wie gesagt, von Anfang an gesagt, wir sind keine Meister. Wir haben keine wirklichen Sachen, wo wir sagen, wir erklären euch jetzt mal den Punk. Das war nur unsere ganz eigene Meinung dazu.
Genau, es ist ja schon alles dazu gesagt, aber eben nicht von uns, ne?
Nee, genau. Und das ist auch gut so, glaube ich, an dieser Stelle. Euch eine schöne Woche, haut rein.
Ciao.
Oder, wie wir letztens gelernt haben, haut reiner, hau Reinhard. Da hatten wir letztens von diesen Dingern, ey, ganz viele haben wir in der Morningshow gemacht. Alter, da sind so welche dabei. Bis Spätersburg. Solche Sachen. Da gibt es ja so schlimme Sachen.
Sollen wir mal eine schlechte Musikerwitze-Folge machen?
Ja. Hau Reinhardt finde ich super.